Podcast mit Tatjana Lackner. Im Talk mit Tatjana wagen wir heute einen Blick hinter die Kulissen der Politik und Medien. Willkommen ORF-Innenpolitikchef Hans Bürger.
Hallo, grüß dich.
Lieber Hans, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal ganz kurz unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern vor, denn die sind ja nicht nur aus Österreich, wo dich jeder kennt, sondern kommen. Wir haben Zuschriften aus Belgien, aus Südtirol, aus Deutschland natürlich und aus der Schweiz.
Naja, die Vorstellung soll ja offensichtlich nicht allzu lang sein, deshalb versuche ich es kurz. Grundsätzlich bin ich schon längere Zeit, 22 Jahre jetzt, Chef der Innenpolitik des ORF-Fernsehens. Die genaueren Unterscheidungen erspare ich jetzt dir und allen Hörern. Auf jeden Fall geht's und Hörerinnen, muss immer sehr aufpassen. Zu dem kommen wir vielleicht auch noch. Ja, es wird immer schwieriger, das gendergerecht auszusprechen. Ja, und das mache ich für die Zeit im Bild, trete dort auch als sogenannter Chefkommentator in der Innenpolitik und bei EU-Themen auf, moderiere ab und zu einen runden Tisch oder eine Pressestunde, so auch kommenden Sonntag. Und ja, im Wesentlichen ist es genau diese Mischung aus ein bisschen noch Spielertrainer, das heißt vor der Kamera und hinter der Kamera bin ich halt Organisationschef des Ressorts.
Und immer wieder auch mal in der Kommission, der Schule, des Sprechens, wenn es um die Sprechlinie geht.
Natürlich.
Was ist denn da jetzt so deine Identität nach all diesen vielen beruflichen Jahren und Meilensteinen? Jetzt bist du Autor, du bist gelernter Volkswirt, du bist Journalist. Was ist deine ID?
Das ist eine insofern schwierige Frage, weil meine ID sich ein bisschen verändert hat. Jemand, der in Oberösterreich aufgewachsen ist und dort auch bis zu seinem 30. Lebensjahr geblieben ist, hat dort natürlich einen Freundschaftskreis aufgebaut. Und ich muss auch sagen, ich habe mich dort unglaublich wohl gefühlt. Und es war eine ganz, ganz schwere Entscheidung für mich, nach Wien zu gehen, weil ich gewusst habe, dass ich eher kein Großstadtmensch bin, sondern eher ein durchaus heimatverbundener Oberösterreicher, der im Winter sehr, sehr gerne Ski fährt, der im Sommer gerne baden geht und Fußball spielt und was immer auch alles macht. Und deshalb war die ID oder ist die ID, vielleicht muss ich es eh so beantworten, eher noch dort gelagert. Also ich sage oft, das Herz ist in Oberösterreich und das Hirn ist in Wien. Und deshalb betrachte ich mich nicht als ein Journalist, der 24 Stunden lang News konsumiert oder auch wieder produziert und anbietet, sondern schon als jemand, der bei dem es die Mischung macht, würde ich sagen.
Ja, und der sehr angenehm wahrgenommen wird. Bei sämtlichen Abfragen bist du immer einer von den Lieblingen, wo man das Gefühl hat, wenn jemand bei dir zu Gast ist im Interview, dann geht es da nicht darum, dem jetzt, ich sage mal, mit dem Hintern ins Gesicht zu fahren, sondern der ist Gast, der ist eingeladen. Du bist auch nicht einer, der nach Dienstschlussende dann noch ewig privat und gratis weiter twittert oder da sein. Wie ist denn das? Hat sich das verändert? Muss man heute scharfzüngig sein, um da wahrgenommen zu werden? Oder geht das auch mit einer sehr menschlichen, sehr verständlichen Form?
Alles geht nur nicht in einer kurzen Antwort, weil das ist das sicher das komplexeste Thema, mit dem ich mich herumschlage seit Jahren. Und ich werde ja dafür zum Teil auch sehr heftig kritisiert, dass meine Fragen eben nicht so sind, dass sie in eine Schlacht ausarten.
Wirklich, das wird kritisiert schon?
Ja, hausintern schon. Nicht von allen, aber von einigen sehr heftig.
Sehr, aber sehr ist nicht heftig. Gerade Tobias Pötzelsberger, also wenn ich jetzt an die Sommergespräche denke, einer von denen, wo die Publikumswerte wieder so hinaufgingen, weil man eben das Gefühl hat, der wartet jetzt nicht nur, bis die eigene Eitelkeit der bösen Frage schon so geschärft ist, sondern der lässt Menschen auch mal reden. Also ist es wirklich so gefragt?
Ich würde gerne unterscheiden zwischen zwei Welten. Die eine ist die tatsächliche und die andere ist die in den sozialen Medien, die ich sehr gerne zum Teil auch als unsoziale Medien bezeichne. Das sind wirklich zwei verschiedene Welten. Und es sind auch zwei verschiedene Welten. Hier die Branche, Journalisten, PR-Berater, Pressesprecher und so weiter.
Die
auch
Blase.
Politiker, die sogenannte Blase, Medienblase. Und hier die unter Anführungszeichen normalen Menschen. Und ich werde in der einen Gruppe, sage ich jetzt einmal, die durchaus quantitativ kleiner ist, nicht immer nur positiv wahrgenommen, zum Teil auch sehr, sehr kritisch und verletzend behandelt. Bin deshalb ja auch aus Twitter ausgestiegen, auch aus anderen Gründen. Aber trotzdem, also irgendwann einmal denkt man sich, wozu soll ich mich eigentlich ohne Unterbrechung beschimpfen lassen? Aber ich stelle fest, dass wenn ich vor allem auch wieder in Oberösterreich bin, aber auch in Wien, wo auch immer, oder auch bei Skiveranstaltungen in den Bergen, in der U-Bahn, stelle ich fest, dass die Meinung der Menschen zum Teil nur 10% der Meinung derer entspricht, die Journalismus betreiben und umgekehrt. Also es fühlen sich wirklich extrem viele Menschen draußen nicht verstanden. Und die Journalisten untereinander haben schon einen Wettbewerb entworfen und erfunden in den letzten Jahren, wo es um ihre eigene Persönlichkeit geht. Und in meinem neuen Buch schreibe ich auch, darum geht es eigentlich nicht. Also nach einer Sendung geht es ja nicht darum, hat der Moderator oder der Interviewer diese Schlacht gewonnen, sondern hat der Zuschauer, hat die Zuschauerin mehr Information als vorher. Und deshalb versuche ich mich eher zurückzuhalten.
Aber wenn du sagst, da gibt es auch Kritik innerhalb dieser Blase, ist es doch dann auch nicht stringent. War einer, dem jetzt zum Beispiel viele, die scharfzüngig sind, die sehr hofieren, ist Florian Klenk vom Falter. Und Florian Klenk ist jetzt selber jemand, der nicht ungut auffällt mit der scharfen Schnauze, sondern der ganz im Gegenteil, wurscht, wann er im Fernsehen ist, auch durchaus verbindlich ist. Also das passt ja dann wieder nicht zusammen. Diese Scharfzüngigen, die dann in der eigenen Zunft jemanden hofieren, der eigentlich dann wieder ganz gelassen ist. Wie ist es? Muss heute investigativer Journalismus, muss der denn so sein, wie wir es manchmal auch in der Zeit im Bild 2 erleben?
Na, ich glaube es überhaupt nicht. Ich glaube, das muss nicht so sein. Und jetzt kommt ein ganz spezielles Problem dazu. Einige meiner Kolleginnen und Kollegen verwenden ja Dinge wie Twitter, Facebook, Blogs, darf man nicht vergessen, sehr, sehr intensiv. Und sind der Meinung, dass sie das privat machen. In diesen Medien sind sie so scharf zum Teil, dass auch nur ein Ansatz dessen im Fernsehen oder im Radio jedes Objektivitätsgebot brechen würde. So, genau vor diesem Problem stehe ich. Ich tatsächlich, auch als Person. Wenn jemand sehr hart twittert, sehr hart blockt, sehr, sehr kompromisslos mit den Regierenden umgeht und dann sitzt du in der Zeit im Bild drinnen und kannst es und darfst es gar nicht so formulieren, dann heißt sofort, der traut sich nicht. Machst du es schon, bleibst du ganz, ganz sicher nicht lang auf diesem Platz. Du kannst, und das ist das Problem, du kannst in der Zeit im Bild oder auch im Mittagsjournal nicht das sagen, was du privat sagst. Und jetzt kommen wir zu diesem Problem. Die sind natürlich nicht privat dort. Denn diese zum Teil ja sehr bekannten Menschen sind ja nur durchs Fernsehen oder durchs Radio das geworden, was sie jetzt als privat bezeichnen.
Naja, und das gilt doch nicht nur für Journalisten, sondern wenn ich jetzt mal nachdenke, also im krasser Prozess natürlich auch für den Ehemann der Richterin, der selbstverständlich selber auch Jurist und Richter ist. Und wenn er dann privat sagt, der kehrt in Häfen oder der kehrt damit ein bisschen das Gerichtsurteil jetzt vielleicht sogar kontaminiert, dann ist ja das zwar das eine privat, aber es hat Auswirkungen dann sogar auf die berufliche Geschichte, nicht nur von ihm, sondern sogar seiner Frau. Also die Frage ist ja, wo sind wir privat und wo nicht. Denn was ich befremdlich finde, ist, wenn Journalisten privat, und die sollen ja gerne twittern und alles machen, aber das gern gratis fürs Ego machen, gratis weiterschreiben, dann aber beruflich mehr Geld haben wollen. Also entweder ich monetarisiere das eine oder baue es anders ein, aber es sind ja zwei Welten. Ne?
Diese Diskussion geht bei uns seit Jahren. Es gibt die Diskussion über die Guidelines zu den sozialen Medien. Da gibt es auch zwei Gruppen. Da gibt es natürlich oben den Generaldirektor, der hätte gern sehr strenge Guidelines. Der sagt, eigentlich will ich das nicht, dass die Leute privat Dinge schreiben, die sie so im Fernsehen nicht sagen würden. Für mich gilt das, auch wenn diese Guidelines nicht beschlossen wurden, bis zum heutigen Tag nicht beschlossen wurden. Andere Kollegen, Kolleginnen sagen, na, wenn ich auf einer Bühne stehe, bin ich die Privatperson und sage, was ich mir denke. Das ist aber ganz, ganz schwierig, weil wenn ich mich dort nicht ans Objektivitätsgesetz halte und man darf eins vergessen und es schneidet jemand mit, zum Beispiel, dann hast du das verletzt.
Und na, ist nicht das auch für Politiker so? Du hast ja viele Politiker erlebt, die privat dann aus dem Nähkästchen, ich denke jetzt an Schüssel, an Strasser, geplaudert haben. Und das aber natürlich auch, obwohl wir jetzt privat sind, aber in der Rolle desjenigen, der gewählt ist. Also das geht sich ja auch dort nicht aus, oder?
Also es gibt ja Hintergrundgespräche, verfolgt das ja seit vielen Jahrzehnten, muss ich leider schon sagen, aufgrund meines hohen Alters. Und ich war ja oft in Brüssel, ich war bei über 50 EU-Gipfeln und da ist das gang und gäbe. Da gilt diese sogenannte Chatham House Rule, wo du halt absolut nichts nach außen geben darfst. Und das hat gemacht zum Beispiel auch der Gerhard Schröder, so ein Kamingespräch des deutschen Bundeskanzlers. Und dann hat jemand von diesem und aus diesem Kamingespräch erzählt. Der Mensch hat nie mehr ein Interview vom deutschen Kanzler bekommen. Und ich war auch Zeuge, zumindest fast Zeuge dieser sogenannten richtigen Sau-Affäre beim Bundeskanzler, damals Außenminister Schüssel. Und es ist mir ehrlich gesagt egal, wen es trifft, von welcher Partei. Ich finde, das geht nicht. Das geht einfach nicht.
So ein Ehrenkodex auch.
Ja, wenn sich ein Politiker zu einem Frühstückstisch von Journalisten setzt, dann darf er dort seine Meinung kundtun. Und wenn das verletzt wird, dann kommt es genau zu dem, was Schüssel dann gemacht hat. Der war so verbittert, dass er das einfach nie mehr gemacht hat. Er hat sich mit keinem Journalisten mehr privat zusammengesetzt.
Das war dann der Schweigekanzler.
Und das war dann der Schweigekanzler. Und natürlich haben wir Nachteile. Der momentane Kanzler Kurz, also der jetzige Kanzler Kurz, hat es in seiner ersten Periode vor Ibiza auch so gemacht. Nachher wieder versucht. Beim ersten Mal ist es gelungen, diese Hintergrundgespräche. Er macht so 3 bis 4 für Chefredakteurinnen und Chefredakteurinnen.
Aber braucht es die überhaupt? Du weißt doch als Journalist, wo der in Wahrheit auch privat steht. Warum braucht es die? Oder warum sind die auch ein wichtiger Teil der Profession?
Also ich muss ehrlich sagen, ich würde sie sehr vermissen. Ich bin zum Teil ja eingeladen. Nehmen wir ein Beispiel. EU-Gipfel, jetzt Brexit. Da geht es ja nicht darum, dass der Bundeskanzler dann erklärt, was er am Sonntagmittag für Frühstück zu sich nimmt, sondern es geht darum, dass er uns sagt, das war ganz, ganz schwierig, weil wir im sogenannten Beichtstuhlverfahren, das ist, wo es bilaterale Treffen gibt, gesprochen haben mit dem, mit dem Johnson, mit der Merkel, mit dem, jetzt hätte ich fast gesagt, Sarkozy.
Mit der von der Leyen.
Von der Leyen. Und wem auch immer. Ja. Und Macron. Ja. Und natürlich bekommst du da Einblicke. Und ich finde das unglaublich spannend. Aber du kannst das natürlich nicht erzählen. Du kannst ja nicht sagen, um 3 in der Nacht ist die von der Leyen eingeschlafen. Aber das ist schon eine Information, die, wenn sie der Bundeskanzler gäbe, sage ich jetzt, interessant ist. Weil dann würde es bedeuten, dass zu diesem Zeitpunkt offensichtlich alles schon sehr, sehr schwierig war. Die haben ja die ganze Nacht jetzt verhandelt rund um Brexit und sind zu keinem Ergebnis gekommen.
Also gibt es Paralleluniversen, wie beim Staatsvertrag
genau,
auch.
Genau, und das sind ja Menschen. Wenn Menschen durchverhandeln, der Vertrag von Nizza, da war ich selbst dabei, im Jahr 2000, die haben 5 Nächte durchverhandelt. Und natürlich interessiert es da, wie ist es ihnen gegangen, was war los, wer hat da am meisten drauf gedrängt, dass sich dies und jenes ändert. Ich finde es schade, wenn das vorbei wäre.
Du, jetzt kennst du das ja von der anderen Seite. Du sitzt oft auf der Seite der Fragensteller, also zum Beispiel in der Pressestunde. Welche Tipps kannst du jetzt Menschen geben oder unseren Hörern, die auf der anderen Seite sitzen und jetzt immer öfter mal ein Interview hinter sich bringen müssen? Was kann man vorbereiten? Was sollte man vorbereiten? Was ist dein Tipp?
Mein Tipp? Zuhören. Was fragt denn der wirklich? Und dann antworten. Und einen guten Politiker, finde ich, erkennt man daran, dass er nicht mit einer dicken Mappe hereinkommt zur Pressestunde und du genau weißt, dass er in der Sekunde, wo du ein bestimmtes Stichwort sagst, schlägt er die Mappe auf und sucht das. Das ist so peinlich. Also ich würde mit gar nichts hineingehen in eine Pressestunde. Und ich bin ein großer Anhänger dieser neuen, man kann durchaus sagen, philosophischen Richtung, auch psychologischen Richtung, des Geschichtenerzählens. Das Storytelling klingt so, als wäre das völlig logisch. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das ist gar nicht logisch. Wir machen das mittlerweile sogar schon so intensiv in der ZIP, dass ich es für übertrieben halte. Also wir bauen mittlerweile Geschichten fast nur noch um die Frau X aus X, die halt ein Problem mit ihrem Arbeitslosengeld hat oder sonst irgendwas. Also zu viele Fallbeispiele machen eine Sendung auch kaputt. Aber eine Geschichte zu erzählen, wie es ja auch zum Beispiel, was mir gerade einfällt, der Bundeskanzler gemacht hat am Anfang, aber er hat es nur leider zu oft erzählt, das Problem seines Vaters bei den Philipswerken. Ne? Das kennt, glaube ich, mittlerweile jeder Österreicher oder seine Oma im Waldviertel kennt auch ihn. Aber trotzdem, wenn du dir solche Beispiele überlegst, das ist schon sehr wertvoll. Nur du musst sehr aufpassen, nach wenigen Wochen ist das durch.
Du, wer sind denn für dich inspirierende Berufskollegen im deutschsprachigen Raum? Also lebend oder sie dürfen auch tot sein, aber gibt es so Menschen, wo du sagst, ich finde, der macht das richtig gut?
Also ich habe immer gesagt, ich habe keine Vorbilder, das klingt wahnsinnig präpotent. Das hat damit zu tun, dass als ich aus Linz gekommen bin, jemand zu mir gesagt hat, Jörg Haider ist nicht interviewbar. Und ich war damals 30 Jahre alt und habe mir gedacht, das ist ein Blödsinn. Das haben aber damals sehr von mir anerkannte Journalisten gesagt. Ich habe es aber trotzdem nicht geglaubt. Und ich bilde mir ein, dass meine, klingt blöd, aber meine besten Pressestunden waren sicher die mit Jörg Haider, weil ich mich da am weitesten noch vorgewagt habe, aber so freundlich war, dass er mir nicht böse sein konnte. Und ich habe einmal gesagt, Herr Dr. Haider, sind Sie nicht eigentlich ein Trottel? Und er wäre eigentlich aufgestanden fast und hat gesagt, sind Sie jetzt vollkommen wahnsinnig geworden? Und ich habe gesagt, nein, Moment, ich zitiere Sie nur. Sie haben gesagt, ich wäre doch eigentlich ein Trottel, wenn ich der Susanne Ries-Basser ständig ins Handwerk pfusche. Naja, sage ich, und Sie haben allein in den letzten Wochen sie 22 Mal korrigiert. Also was, dann darf ich diese Frage stellen. Dann hat er gelacht.
Und konnte es nehmen, ja.
Ich habe so freundlich gestellt, dass er dann ja irgendwie auch gelacht hat. Also es kommt schon sehr stark auch auf den Ton an. Und deshalb, lange Einleitung zur Antwort, für mich war da ein ganz großer der Robert Hochner, ein wirklich ganz großer. Und ich muss ja ehrlich sagen, diese Mischung aus unglaublicher Vorbereitung, Freundlichkeit, harten Fragen, die kenne ich bis heute kaum.
Ja, das heißt kein Besserwisser, sondern auch Humor an der richtigen Stelle, Wachsamkeit, Kritik.
Okay. Und auch kein eingelernter Humor. Ja, also das ist ja auch der bestimmte Gag zu einer bestimmten Zeit.
Hätte Robert Hochner heute noch die Chance, in einem Sender, wie du sagst, der sehr scharfzüngigen, offensiven, auch ein bisschen Ego-Journalismus powert und sich wünscht? Weil der war kein Lauter.
Er war kein Lauter, aber also ich kann mich gut erinnern, er war dermaßen beliebt. Also ich glaube eher, dass der, wenn er weitergemacht hätte, er war ja kurz bei der Arbeiterzeitung, ist ja dann wieder zurückgekehrt, dass der ganz, ganz lange das noch gemacht hätte.
Was ist denn so, es gibt Menschen, wo man sagt, die liebt die Kamera oder das sind Medientalente, das hat man natürlich dem von dir zitierten Jörg Haider nachgesagt, das hat man Grasser auch nachgesagt, natürlich auch Sebastian Kurz. Was macht denn jemanden zum Medientalent? Was können die oder konnten die jetzt besser? Was ist der Punkt?
Also man muss ja bei diesen Dingen nicht nur daran denken, was man selbst empfindet, sondern ich kenne kaum jemanden, auch wenn er politisch überhaupt nicht seiner Meinung ist, der eines dem Kurz nicht attestiert, nämlich die Fähigkeit des Zuhörens. Also ich kenne Leute aus dem Außenministerium, als er Außenminister war, die waren alle schockiert. Jetzt kommt der 26, war glaube ich damals der 26-jährige Außenminister, hat keine Ahnung von der Außenpolitik, was will der überhaupt. Und es war praktisch quer durch alle Lager große Skepsis. Und ich kenne Leute der Sozialdemokratie aus dem Außenministerium, die nach einem halben Jahr dermaßen begeistert waren. Und ich habe sie gefragt, warum? Ja, der hört zu. Also Fähigkeit 1 ist zuhören, Fähigkeit 2 ist, sich komplexe Dinge schnell merken und mit einfachen Worten wiederverkaufen. Und da ist er ein Meister seines Faches. Das war auch der Jörg Haider. Und diese Qualität, auf der einen Seite zuhören, auf der anderen Seite komplexe Dinge wiedergeben, sodass man es versteht, das ist selten. Und der Drittes kommt noch dazu, und da bin ich ja bei dir richtig aufgehoben. Ich glaube, dass die Stimme, die Stimmlage sehr, sehr entscheidend ist. Der Kurz hat da ja einen Nachteil.
Mit dem Gixer.
Also wenn der auch noch eine schöne Stimme hätte, also dann wäre wahrscheinlich sein Erfolg noch größer.
Aber bei Feynman war es ein echter Nachteil. Mhm. Wenn man sich das anschaut, was Feynman gesagt hat, das war nicht blöd immer, ja? Also überhaupt nicht. Der war ja auch schwerst kritisiert. Aber ich habe den Feynman erlebt, auch bei vielen EU-Gipfeln, wo der herauskommt und auch diese komplexen Dinge zum Teil sehr, sehr gut erklärt hat, aber mit der Stimme immer ein Problem gehabt hat.
Ja, das war schon so ein bisschen, also Voice-Over von SpongeBob war mir immer in Erinnerung, der, also wo ich fand, die haben eine Ähnlichkeit. Thema Whistleblower. Wie viel Recht hat die Öffentlichkeit an politischen Machenschaften? Wie stehst du jetzt zu Julian Assange oder Edward Snowden?
Naja, das ist ja, dieser große Fall ist relativ einfach zu beantworten. Gott sei Dank ist es so gekommen. Das ist aber keine generelle Antwort. Denn, ich mache jetzt einen Riesensprung in die Corona-Zeit. Mhm. Man muss wahnsinnig aufpassen, dass man nicht beim Vernadertum landet. Und ich beobachte das sehr, sehr stark in diesen Monaten. Das heißt, wenn ich etwas weiß, von dem ich mir zu 100% sicher bin, dass es stimmt, dann muss ich es einer relativ seriösen Quelle geben. Das, was aber jetzt passiert ist, dass wenn ich etwas weiß, ich das entweder Twitter oder auf Facebook stelle oder sonst irgendwo hingebe. Und für mich war einer der traurigsten Abende, und zwar natürlich wegen der Tatsache an sich, aber auch wegen der gesamten Medien, des gesamten Medienverhaltens dieser Terroranschlag in Wien. Was da an Wahnsinn bekannt gegeben worden ist und sich letztlich als falsch herausgestellt hat. Ich war ja selbst Medienopfer, also Konsumentenopfer, weil wir natürlich auch nicht wussten, was stimmt. Aber es hat einen Zeitpunkt gegeben, so rund 21 Uhr, da hat man glaubt, es sind 20 Attentäter quer durch Wien unterwegs und erschießen alles, was auf sie zukommt. Mhm. Die Wahrheit war, es war einer. Und was da alles nach außen gegangen ist, also ja, Missstände aufzeigen, einer seriösen Quelle geben, aber Achtung vor allen Menschen, die glauben, sie müssen irgendwas aufdecken. Wenn ich mir anschaue, was ich an Mails bekomme von Wutbürgern, und ich weiß, dass viele Kollegen das auch bekommen, unvorstellbar. Es angenommen, ich nehme das einfach und berichte darüber. Wahnsinn, geht nicht. Also es sind sehr, es heißt in Österreich, hat es immer geheißen, es gibt 8 Millionen oder 9 Millionen Teamchefs beim Nationalteam. Jetzt gibt es 9 Millionen Aufdecker. Mhm. Und nicht jeder Aufdecker ist wirklich ein Aufdecker. Und
darum also das bin ich heißt, da sehr die Neidgesellschaft, die fördert schon dieses Vernaderungsprinzip auch ein Stück.
Ja, schon sehr, mhm. sehr, sehr stark. Also ich bin heute in einer Bäckerei gestanden und gebe jetzt einen Gesetzesbruch zu. Ich habe nämlich dann Kollegen dort getroffen, dann sind wir halt kurz stehen geblieben. Und ich habe gemerkt, wie sofort jemand rausgeht und telefoniert. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der oder die Polizei gerufen hat.
Wirklich?
Ja, natürlich. Na, weil es verboten ist. Du darfst auch in einer Bäckerei nicht stehen bleiben und deinen Kaffee trinken. Darfst du nicht. Du darfst überhaupt nichts mehr derzeit. Und du wirst ständig beobachtet. Kommt natürlich schon auch, hängt schon mit meinem Gesicht zusammen, dass mir doch einige erkennen und sie denken, was, der Bürger trinkt verbotenerweise einen Kaffee in zu geringem Abstand. Dann vielleicht zu einem Kollegen. Also das ist schon schlimm.
Oh man. Du, wie ist denn das? Also klare Artikulation, gute Sprechtechnik und sinnbezogene Betonung sind gerade für den Beruf des Sprechers wichtig. Mit Gerd Bacher ist einst der Journalismus eingezogen im Haus. Findest du schade, dass es kaum mehr Berufssprecher im ORF gibt, sondern eben, dass der Redakteur das übernommen hat? Oder wie siehst du das?
Also ich bin da, glaube ich, ganz bei dir, weil, und das halte ich nach wie vor für einen Riesenfehler, diese Ausbildung ja nicht verpflichtend ist, sondern auf Freiwilligkeit beruht. Es ist zwar so, dass wir irgendwann einmal die Freigabe bekommen.
Sendeerlaubnis?
Ja, die Stimmfreigabe, aber will wirklich keine Kollegen vernadern. Aber bei einigen denke ich mir, wie haben die je eine Sprechfreigabe bekommen.
Ja, sicher, weil wir sind ja auch, obwohl wir sendend, ich war und du bist, sind wir trotzdem auch Konsumenten und man sagt, puh, da haut es dich aber aus der Kurve bei dem
oder dem. Und darum bin ich, also ich bin da dafür, ja, schade. Und ich wäre sogar dafür, dass bestimmte Dinge nach wie vor von einem Sprecher gelesen werden. Außerdem ist es ja so, also im Report oder im Thema, längere Beiträge werden sowieso nach wie vor von Sprecherinnen gelesen. Wird stark kritisiert im Haus, weil natürlich diese diese wenigen Sprecherinnen, meistens sind Sprecherinnen, zu viel machen. Na, natürlich, wenn ich am Montag im Thema den Beitrag höre von dieser Dame gesprochen und am Dienstag im Report wieder dieselbe und in Echo wieder die gleiche. Also ich finde es schade, ich würde gern mehr schöne Stimmen hören.
Wir haben in den letzten Jahren viele Sprecher zu Ö1, zum Landesstudio, zu Ö3 und ins Fernsehen gebracht. Wie laufen Sprechertests im ORF heute ab? Bei Kohle für die Ausbildung, also wenn sich jetzt jemand vorstellt, ich gehe zum ORF und die bilden mich dann um tausende Euro aus, das findet ja nicht statt.
Naja, schon. Also wie viel das kostet, weiß ich nicht. Aber ich bin ja selbst früher Assessor gewesen und diese Mikrofonfreigabe mussten sie haben irgendwann einmal. Und die nehmen dann einfach Stunden. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht einmal bei wem. Mhm. Und es irgendwann kommt dann per E-Mail, also ich bin da zuständig für 20 Leute und irgendwann, meine haben natürlich alle die Sprechfreigabe, aber die neuen nicht. Aber irgendwann kommt dann das E-Mail, hat jetzt die Sprechfreigabe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei manchen denke ich mir, warum? Warum hat der die Sprecherfreigabe? Ich finde es schade. Also ich würde das mit viel größerem Nachdruck noch machen, weil eine Stimme so viel an Inhalt trägt. Und ich gehe sogar noch weiter. Wir haben im Haus ein paar dermaßen schöne Stimmen, dass du gar nicht aufpasst, was der überhaupt sagt. Der hat ja den Riesenvorteil, dass er ein bisschen luftig formulieren kann, aber du hörst so gerne zu. Und das wirklich Hut ab vor solchen Stimmen.
Du bist Autor und hast ein Buch geschrieben.
Ja.
Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal sagen, worum geht's da?
Das sind immer große Fragen.
Herr Redakteur, fassen Sie Ihr Buch in einem Satz zusammen.
Ja, in einem Satz ist es schwierig, aber sagen wir mal so, es ist ja nicht das erste, sondern das vierte Buch. Und ich komme ja eigentlich aus der Volkswirtschaftslehre, habe das einmal studiert und habe dann beschlossen, irgendwann einmal durch eine Kette von Zufällen mit dem Schreiben zu beginnen. Und nach diesen drei Wirtschaftsbüchern habe ich mir gedacht, jetzt probierst du mal ein bisschen was anderes. Und zwar der Frage nachzugehen, warum wirtschaften wir eigentlich? Und damit landet man natürlich bei der Grundsatzfrage, arbeiten wir, um zu leben oder leben wir, um zu arbeiten? Und habe dann sehr viele Studien gelesen, was so 2050, 2060 sein wird. Und es gibt keine einzige seriöse Studie, die nicht sagt, dass wir zwischen 20 bis zu 50% des Arbeitsvolumens durch künstliche Intelligenz und Roboter erledigen werden können.
Also bedingungsloses Grundeinkommen wird eine Voraussetzung sein.
Genau. Das heißt, was machst du dann mit diesen Menschen, die keine Arbeit mehr haben? Und zwar nicht, weil sie zu alt sind oder weil sie zu wenig Ausbildung haben, sondern einfach, weil es überhaupt keine Arbeit gibt. Und das ist ein Thema, was mich immer fasziniert hat, dass die Politik sich dieses Themas einfach nicht annimmt.
Warum ist es so ein heißes Eisen? Weil ich meine, es ist ja tatsächlich was, genau wie du sagst, es ist da, es wird hier geforscht, es geht Richard David Precht von Ost nach Süd und erzählt, das wird's brauchen. Ist die Angst da, wenn Menschen nicht mehr arbeiten, kommen sie auf blöde und auch kriminelle Ideen? Was ist der Punkt?
Nein, ich habe das ein Buch beschrieben. Ich glaube, es beginnt mit Martin Luther, blöd das jetzt klingt. Die Arbeit war ja nicht immer positiv angesehen. Die Arbeit war ja eigentlich damals in der Antike, eigentlich sehr, sehr lange Zeit war die Arbeit etwas Verwerfliches. Also
Niederstand.
Der arbeiten musste, war eigentlich ein armer Hund. Und der wirklich gescheite Mensch ist herumgegangen, hat ein bisschen philosophiert und hat eigentlich von dem gelebt. Und dann ist aber die Arbeit durch den Protestantismus, kann man ruhig sagen, zu etwas geworden, ja, wer nicht arbeitet, der soll auch gar nicht sein, jetzt im Wesentlichen.
Genau, Tugendhaftigkeit.
Ja, genau. Und das hält sich eigentlich ganz gut. Und ich versuche das so zu erklären, würden wir beide uns jetzt gar nicht kennen und wir gehen irgendwo auf ein Getränk, wahrscheinlich würdest du mich oder ich dich zuerst fragen, so nach ungefähr einer Stunde, was machst du eigentlich? Und du würdest damit nicht meinen, was machst du in der Freizeit, sondern du würdest meinen, was bist du beruflich?
Und was bist du beruflich wert?
Ja, genau. Also die Frage nach dem Beruf dominiert eigentlich seit Jahrzehnten alles. Und wenn sich zwei Menschen kennenlernen und der eine sagt an einen Beruf, der vielleicht gesellschaftlich nicht so anerkannt ist, dann fällt der, wie man so schön sagt, die Lot runter und denkt sich, naja, ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt mit einem Maurer zusammen sein will, wo ich doch selbst Philosophie studiere. Also es ist ein blöder Vergleich, aber natürlich, und das hinterfrage ich auch, warum ist es so? Mir kommt vor, die Generation, die so ab 1995 geboren ist, in den 90er Jahren geboren ist, die denken eh schon ganz anders. Also die neu zu uns gekommen sind in die ZIP, da war die erste Frage am Beginn meiner Führungskräftekarriere, was verdiene ich? Also die Frage 1 war, was verdiene ich? Die Frage 2, wann kann ich moderieren? Ja. Die Frage, wann kann ich moderieren, gibt es noch immer. Aber die erste Frage ist wirklich sehr, sehr oft, wann habe ich garantiert frei?
Wow.
Und das beobachte nicht nur ich so, sondern das geht quer durch die Privatwirtschaft. Mir erzählen unglaublich viele Unternehmenschefs, die Jugend ist so faul und die wollen alle nicht mehr arbeiten. Und die sage ich mir, Moment, die wollen einfach nicht 24 Stunden erreichbar sein. Denn was wir uns da eingehandelt haben mit diesem verrückten Smartphone, das ich jetzt abgeschaltet habe, sonst hätte es eh schon 5-mal geläutet, die wollen das nicht mehr. Und die sagen völlig zu Recht, ich will einen Freiraum haben. Und das ist ihnen ganz, ganz, ganz wichtig. Das heißt, wir sind eigentlich da eh schon auf einem relativ guten Weg. Trotzdem, glaube ich, ist die Frage des Prestige, die Frage der sozialen Vereinbarkeit, der sozialen Schichten nach wie vor unaufgelöst. Und die Beispiele, die wir da gerade diskutiert haben, es wird nicht gut gehen.
Naja, und die Frage auch der Ausbildung, weil so viel Work and Travel, also irgendwo am Strand von Australien liegen und Podcasts oder irgendwelche YouTube-Videos machen, das wird wahrscheinlich nicht für die meisten funktionieren. Weil da muss man dann auch irgendwie sich reinnerden in ein Thema und Ahnung haben von Dingen. Also die Überlegung ist natürlich schon, haben wir nicht durch dieses Corona-Jahr, wo die härteste Währung Zeit war und nicht Geld, hast du das Gefühl, dass dadurch jetzt ein Turnaround in Richtung, ja, wir definieren uns langsam auch aus was anderem kommt?
Wenn du mich im Mai 2020 interviewt hättest, hätte ich gesagt ja, jetzt sage ich nein. Und zwar eindeutig nein. Ich habe auch geglaubt und gehofft, und gespürt, übrigens genauso der Horks, ja, es hat ja viele gegeben, die geglaubt haben, die gesamte Gesellschaft im westlichen Raum ändert sich jetzt. Und dann war für mich so ein Schlüsselerlebnis, eine Zeitung in Österreich, die auch so heißt, ist ja wurscht, titelt, waren eh nicht die einzigen, aber das habe ich als erster gesehen, endlich wieder shoppen. Und ich habe mir dann gedacht, das gibt es überhaupt nicht. Das kann nicht die Headline sein nach dieser ersten Corona-Krise. Es war aber die Headline und die Leute haben sich offensichtlich tatsächlich aufs Shoppen gefreut. Und ein österreichspezifischer Irrsinn war für mich, wie dann am ersten Tag die Geschäfte aufgesperrt haben und dann heißt es plötzlich hunderte Meter lange Schlangen vor Baumärkten. Mhm. Ich habe mir gedacht, sind die verrückt geworden? Und dazu ein ganz kleines Beispiel, soll ich mir eine Geschichte erzählen. Meine Lektorin, das Buch war mitten in der Arbeit und ich habe das dann geschrieben im Schlusskapitel, dass ich das nicht verstehe. Und meine Lektorin, die eine sehr gescheite, nette, kompetente Frau ist, sagt, kannst du dieses diesen Teil mit den Baumärkten nicht rausgeben? Sag ich, na warum? Ich war auch in der Schlange im Baumarkt am ersten Tag. Sag ich, bist du Wahnsinn? Warum? Ja, ich wollte einkaufen gehen und das war so befreiend und keine Ahnung, was sie gekauft hat, Glühbirnen, ich weiß es nicht. Ich habe die Bedeutung der Baumärkte für die österreichische Seele offensichtlich immer falsch eingeschätzt. Also, und deshalb sage ich, sobald wieder alles offen ist und wir werden es jetzt auch zu Weihnachten sehen, vor in den Weihnachtstagen, die Leute sind genau so im Irrsinn, wie es vorher war.
Ja, es ist schon zu warm, schön zu sein, das ist wahr. Aber das heißt natürlich auch, jetzt wird es für unsere Arbeitsgeschichte überlegt, würde es heute das Requiem geben von Mozart, wenn der ein bedingungsloses Grundeinkommen gehabt hätte? Würde es bei Kafka Gregor Samsa und die Verwandlung geben, wenn der da sein Fixum gehabt hätte? Wie sehr ist letztlich auch Kunst und das künstlerische Schaffen unter Druck aus dem Verzicht notwendig?
Naja,
Also ich bin mit einem Künstler sehr eng befreundet, seit die Kinder im Kindergarten waren. Wir haben da ganz heftige Diskussionen. Der malt, also ist ein Kunstmaler, und der sagt immer, nur aus der Langeweile entsteht Kunst.
Mhm. Müßiggang ist Anna.
Und eigentlich auch aus der Not zum Teil. Ich glaube, der hätte nichts gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Also im Gegenteil, der erklärt mir immer, was Nicht-Kunst ist. Er hat gesagt, für ihn ist Nicht-Kunst ein Manager, der am Abend ein Bild malt. Das ist für ihn nicht Kunst. Aber wenn es gut ist, das Bild, sagt er, das kann nicht gut sein. Sag ich, was ist das für eine egoistische Einstellung, für eine intolerante Einstellung? Sagt er, es kann nicht gut sein und es wird nicht gut sein. Glaub mir's. Und da haben wir irrsinnig viele Diskussionen, weil er sagt, um Kunst zu machen, brauchst du den totalen Freiraum, den geistigen Freiraum, die gesamte Kreativität. Und einer, der halt glaubt, dass er nach einem 10-Stunden-Management-Tag am Abend sich in sein Atelier stellt und irgendwas hinwirft oder
aber
sprüht.
Aber die 10 malenden Bilder von behinderten Kindern in Cooking sind dann schon Kunst.
Also was er genau unter Kunst versteht, weiß ich nicht. Also, aber er wird auch nicht die alleinige Deutungshoheit über Kunst haben. Aber er sagt halt, wer Kunst nicht als Haupttrieb versteht, ist aus seiner Sicht kein Künstler und ist auch meistens kein guter Künstler.
Ja, das sind wir bei der L'Art pour l'Art.
Ich kenne nämlich auch einen anderen, den ich jetzt nicht nennen werde, weil er zum Teil, glaube ich, in Österreich sogar bekannt ist. Das war ein PR-Manager oder ist eigentlich nach wie vor eine riesen PR-Firma und hat viele, viele Dinge in Österreich gemacht, die man auch kennt im Alltag. Und der hat sich laut eigenen Aussagen, der ist jetzt 70, 40 Jahre lang eingesperrt in der Nacht und hat dort verschiedenste Kunstwerke cool fabriziert, die mir persönlich ganz gut gefallen. Und als sie dann der echte, unter Anführungszeichen, Künstler gesehen hat, gesagt, so ein Schwachsinn, weil er Kunst so definiert, Kunst braucht auch neue Gedanken. Und da hat man dann erzählt, wer das alles schon gemacht hat, was der Manager-Typ da schon da fabriziert hat. Also ich glaube schon, dass das gerade bei Künstlern das bedingungslose Grundeinkommen nicht schlecht wäre.
Wenn du jetzt mal so in die Politik schaust, in die ja letztlich unsere Kinder, mein Sohn ist 15, also ich kann das gut verstehen, die da auf uns zukommt. Was ist deiner Ansicht nach momentan die gefährlichste Idee?
Für ein Kind?
In der Welt, politisch, also wo hast du das Gefühl, in die Richtung gruselt's? Das sind in Wahrheit die drei großen Probleme, die auf uns zukommen, weil wir kriegen ja aus allen Ecken das Gefühl, wenn wir das nicht lösen und das nicht lösen, dann geht's nicht weiter, aber das alles miteinander werden wir nicht lösen können. Wenn wir uns jetzt auf drei Dinge beschränken müssen, was haben wir eigentlich auf der To-Do-List?
Also ich gebe dir jetzt sicher eine Antwort, die ganz vielen, vor allem in der Blase, nicht gefallen wird. Aber da ich sie auch schon in Erlesen gegeben habe, in dieser Buchsendung und auch bei Stöckel gegeben habe und ich noch immer Innenpolitikchefin, hat es entweder nicht mehr gehört oder weiß ich nicht. Nein, ich glaube, eins der wichtigsten Probleme ist, und das ist mir rund um diesen Terroranschlag aufgefallen, ist, dass man den Menschen, ich habe es bei meinen eigenen Kindern gesehen, ihre Erstreaktion lässt und nicht nimmt. Ich halte das für ganz, ganz wichtig. Das klingt vielleicht im ersten Augenblick banal und unwichtig. Aber was ist passiert? Es ist in Österreich zum ersten Mal seit langer, langer Zeit, seit 40 Jahren, hat es einen Terroranschlag gegeben mit Toten. Die erste Reaktion jedes Menschen ist doch Wut, Hass und Ärger und was weiß ich was alles. Und dann sagt mein 11-Jähriger, ohne dass ich ihn beeinflusst hätte, sagt er zu mir, du Papa, warum ist jetzt das Hauptproblem eigentlich, dass es den Moslems morgen gut geht? Er hat wirklich diese Frage gestellt. Weil in der Schule ist halt dann, hat es immer geheißen, wir müssen jetzt ganz, ganz intensiv darauf aufpassen, dass dann nicht die gesamte muslimische Gesellschaft in Österreich das bezahlen muss. Und das Kind hat eigentlich eine logische Frage gestellt. Wieso darf ich nicht am Anfang zumindest eine Wut haben? Und
das habe ich mit sehr vielen Menschen mittlerweile diskutiert, die am Anfang gesagt haben, ja, was bist du für ein intoleranter Mensch? Und du musst natürlich an die denken, die Arme, die dann am nächsten Tag mit dem Kopftuch in die Schule gehen, die werden dann bespuckt, sagen, ja, nein, ich sage, ja, alles gut und alles recht. Aber die erste Reaktion darf gut sein. Die erste darf sein, was macht dieser Mann da? Warum hat er das gemacht? Und wer, ich bin ja auch dort gewesen mit den Kindern, hat man das angeschaut, also da bleibt ja alles weg, da stehen zehntausende Kerzen herum und du weißt, da ist, und wir kennen ja das alle. Dort ist wer erschossen worden, da ist wer erschossen worden und wir kennen das alle aus einer fernen Welt. Plötzlich ist das mitten in Wien und mich macht es noch immer betroffen. Und deshalb gebe ich da diese komplexe Antwort vielleicht. Lassen wir schon auch die Menschen ihre Wut, durchaus einmal ihren Hass, und kümmern wir uns dann darum, was machen wir jetzt weiterhin. Aber diese Moralpredigten, die dann sofort kommen, was man alles jetzt nicht tun darf und integrieren und auf keinen Fall isolieren und das passt nicht zusammen. Also Thema Nummer eins, Toleranz ja, aber schon eine kontrollierte Toleranz. Das ist für mich einfach ein ganz gefährliches Terrain. Warum? Weil das ins Gegenteil umschlägt. Wenn du diesen Hass und diese Wut und diese Empörung, sagen wir halt Empörung, nicht zulässt, dann speichert sich das irgendwo. Und wo? Natürlich bei den Rechten, um das jetzt umzudrehen. Und wenn wir dieses Problem nicht von beiden Seiten aufarbeiten, dann wird die rechte Szene viel, viel stärker werden.
Und weil die basalen Instinkte dort letztlich bedient und angesprochen werden.
Dort wird das alles bedient, da fühlen sich die Leute aufgehoben. Und ich habe jetzt wieder irgendwo einen Bericht gelesen oder einen Fernsehbericht gesehen, ich weiß gar nicht mehr wo, wie sehr die Rechtspopulisten Jugendliche aufnehmen, wie stark die ihnen Heimatgefühl geben und so Dinge. Das sind nicht nur die bösen Islamisten und geben ihnen plötzlich ein neues Bild mit Allah und dem Koran und der Scharia und was weiß ich was alles, sondern es ist schon von der rechten Seite auch. Das heißt, die größte Gefahr sehe ich darin, wenn Jugendliche vollkommen orientierungslos sind und überhaupt keine Werte mehr gelehrt bekommen. Weil dann suchen sie sich immer Radikalismen. Mhm. Und zwar in beiden Seiten. Das halte ich für die größte Angst ist, dass mein Bub irgendwann einmal heimkommt und sagt, ich weiß es nicht, jetzt bin ich bei was Ähnlichem wie der AfD. Oder er kommt heim und sagt, du, ich ziehe jetzt in den IS-Krieg. Gehen wir zum Van der Bellen-Wahlkampf, weil er mir gerade einfällt. Wie viele Grüne waren empört, als da gestanden ist? Heimat, kann mich noch gut erinnern. Van der Bellen geht durch die Tiroler Berge und es steht Heimat, nur Heimat. Und da haben viele gesagt, na, das hätte von der FPÖ auch sein können. Ne? Und da ich den Van der Bellen-Wahlkampfleiter sehr gut kenne, der Lothar Lockli kenne ich einfach sehr lange schon, ja, ist halt so. Und der hat gesagt, das ist mir völlig wurscht, was die Leute denken. Der Sascha ist heimatbewusst, ist liebt Tirol, und warum soll man das nicht machen? Ne? Der hat sich drüber hinweggesetzt und hat Erfolg damit gehabt. Wenn man es ihm auch abgekauft hat. Also wenn jetzt der Van der Bellen einer gewesen wäre, den du nur in Wiener Cafés siehst und der noch nie in seinem Leben einen Berg gesehen hat und der wird plötzlich in eine Berglandschaft gestellt, dann verstehe ich, dass das nicht authentisch ist. Mhm. Aber in dem Fall hat es gewirkt und hat es gepasst.
So, jetzt sag mal, also es ging ja da um dein Buch. Es ging ja da um dein Buch und wenn man jetzt sagt, was ist so für dich der wichtigste Gedanke aus deinem Buch, weil alles kann man nicht in einem Satz zusammenfassen, das verstehe ich gut. Was ist so der Gedanke?
Naja, eigentlich, das habe ich schon versucht, ein bisschen zu skizzieren. Also, um es wirklich ganz einfach zu sagen, ich glaube, wir arbeiten, um zu leben.
Was heißt das jetzt für uns beide zum Beispiel? Du kommst aus einer Besprechung, hast heute Tausende, hast unglaublich viele Sendungen.
Ja, aber ich bin sehr konsequent. Also, ich mache keine Abendtermine. Also, praktisch nicht. Ich habe wie in meinem höheren Alter, mit 44, erst das erste Kind, ist in die Familie gekommen und ich habe beschlossen, Abendtermine will ich nicht, weil ich will das Kind sein. Also ist das zweite Kind gekommen und dann habe ich wirklich versucht und das relativ konsequent durchgezogen. Jemand, der mich treffen will, Pressesprecher oder sonst was, soll mich gerne zum Frühstück treffen. Von mir aus auch noch zum Mittagessen, was mir eh schon am Nerv geht. Aber den Abend halte ich mir frei und das ziehe ich durch. Ja, also, und es gibt Kollegen und gerade in meiner Branche, da gibt es einen sehr, sehr prominenten, aber ich sage ihn trotzdem nicht, wurscht, es ist halt so, der sagt, wer nicht twittert, ist kein Journalist.
Na gut.
Ja, wirklich, hat das wirklich gesagt.
Die Zeitungen, meine Frau ist ja Zeitungsjournalistin bei der Presse, die, da sage ich auch manchmal, Entschuldigung, wieso zitiert sie aus Twitter? Und das machen sehr viele. Die Presse macht es eh nicht so stark, aber die sogenannten Boulevardmedien schreiben da am nächsten Tag, es gab eine Aufregung auf Twitter. So, dann kommst du drauf, die Aufregung besteht unter genau 40 Leuten. Und diese Aufregung wurde dann in die Zeitung transportiert und dann ist eine echte Aufregung.
Also schüren kann schon.
Ja, klar. Also um auf die Frage zurückzukommen, ich habe versucht, das alles zu vermeiden. Ich habe eine Kollegin, die sitzt im Büro, in der Sitzung, jetzt nicht, weil wir keine Sitzungen haben, die hat 4 Geräte vor sich liegen und so ohne Unterbrechung. 3 Handys und ein iPad. Und vom einen ist oben E-Mail, dann WhatsApp, dann Instagram, Facebook, was weiß ich was alles. Und das andere ist vielleicht nur zum Telefonieren und zum SMSen, keine Ahnung. Aber wenn du mit der kommunizierst, die hört dir überhaupt nicht mehr zu. Also die sind so verrückt, dass sie zum Teil das, was du sie fragst, schreiben sie, sage ich, hey, Entschuldigung, du brauchst nicht, ich sitze eh vor dir. Ja, und die machen das 24 Stunden. Und es gibt Leute, die sagen mir ganz offen, in meinem Kolleginnenkreis, die halten es auch im Urlaub nicht aus. Mhm. Sie müssen das iPhone nehmen und schauen, was ist in Österreich los.
Ja, aber da geht es doch gar nicht mehr um, was kann ich beitragen, sondern nur, was ist der Wert von mir, wann empfinde ich mich noch in der Gesellschaft, wann spüre ich mich.
Gibt es mich eh noch, obwohl ich in Griechenland am Strand
bin. Obwohl kein Handel nach Kret, genau. Du, jetzt hast du über 105 Pressestunden gehabt. Welche Sendung, Abschlussfrage, würdest du gerne moderieren, wenn du einen Wunsch frei hättest?
Tja, was mache ich jetzt, wenn der Rabitz da zuhört?
Na, gesetzt im Fall, du wärst er und müsstest dich besetzen. Ja. Womit wäre der Bürger richtig gut besetzt?
Also, was ich schon sehr, sehr, sehr gerne machen würde, immer schon, wäre eine Sendung moderieren, in der ich aber nicht nur Moderator bin, sondern auch sozusagen Befragter. Also diese Doppelrolle hätte ich gerne einmal. Das heißt, ich würde mir wünschen, wenn es so eine Sendung gäbe, es kommt ein Thema, ich lade mir meine eigenen Gäste dazu ein oder mit einer Redaktion und wir diskutieren dieses Thema eine Stunde lang aus. Mhm. Und ich diskutiere aber mit. Also ich bin jetzt.
Also Richard David Precht auf Bürger.
Genau. Oder ich meine, jetzt gibt es ja, der spaltet ja auch die halbe deutschsprachige Welt. Ich finde ja den Lanz gut. Zu mir hat einmal jemand gesagt, sogenannte linksintellektuelle Journalistin, die hat zu mir gesagt, das glaube ich dir jetzt nicht, dass du dieses geistige Nockerpatzel gut findest. So, Entschuldigung, ich kenne keinen, der so gut vorbereitet ist, der eigentlich immer die Fragen stellt, wo ich mir gerade gedacht habe, ach, das würde ich jetzt gerne fragen, zack, frag das schon. Also ich würde wahnsinnig gern eine wöchentliche Thema der Woche Sendung machen, wo ich Beteiligter bin mit ganz interessanten Gästen. Und zwar nicht mit Gästen, die eh schon 400 Mal aufgetreten sind im österreichischen Fernsehen, sondern mit ganz anderen. Und das würde mir einen unglaublichen Spaß machen. So, das,
Hans, du wärst gern der Fellner.
Ja, nein, also ich wäre nicht gern der Fellner, weil erstens einmal werde ich versuchen, so viel zu laufen, dass das vom Hemd und vom Bauch her nicht unbedingt sein muss. Nein, aber natürlich, jetzt hast du dieses Born-Mähner gegen Gerald Gross mit Fellner. Das ist natürlich Kabarett. Ja, also meine Kinder schauen das auch, weil meine Frau schimpft furchtbar, sagt, wie kannst du sie das schauen lassen? Sag ich, du, sie finden es halt lustig. Nein, der Fellner wäre ich nicht gern. Ich hätte schon gern auf ein bisschen einem anderen Niveau, aber ich würde sowas ganz gerne machen und im Anschluss an diese Antwort würde ich noch sagen, also meine absolute Lieblingssendung ist Willkommen in Österreich. Wenn das Ganze auch einen humoristischen Charakter hätte, würde es mich noch mehr freuen.
Ja, es war so schön, dass du heute da warst, Hans. Vielen, vielen Dank.
Ja, danke für deine tollen Fragen. Wieso bist du nicht im ORF?
Das
ist toll.
Das war's für heute. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf Facebook, LinkedIn, Xing, unter sprechen.com oder auf meinem Blog sprechen.com/blog.